Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Levent Aktoprak. Guten Morgen. Scharia, Blasphemie und die Prophetenbeleidigung in der nigerianischen Provinz Sokoto wurde vor einigen Tagen eine Studentin ermordet wegen angeblicher Prophetenbeleidigung. Wir sprechen mit der Westafrika-Korrespondentin Katrin Genzler über Religion, Wutausbrüche und gewalttätige Ausschreitungen in Nigeria. Schieflage der Seele. Nach einer neuen Studie der amerikanischen Gesundheitsbehörde übertrifft die psychische Gesundheitskrise unter Kindern und Jugendlichen in den USA alle Befürchtungen. Inzwischen berichten immer mehr Medien darüber. Und unser letztes Thema für heute ist ausgelassen feiern am Lagerfeuer. Das jüdische Fest Lag BaOmer wird jedes Jahr auf dem Berg Meron in Nordisrael gefeiert. Unter den orthodoxen Juden brach letztes Jahr eine Massenpanik aus. Jetzt sind die Sicherheitsvorkehrungen verschärft worden. Das westafrikanische Land Nigeria mit rund 220 Millionen Einwohnern müsste eigentlich viel reicher sein. Nigeria ist unter anderem der größte Ölproduzent in Afrika. Dennoch herrscht dort bedrückende Armut. Die Wirtschaftskrise, die Korruption und der Terror lähmen nach wie vor das Land. Und außerdem, der Norden ist mehrheitlich muslimisch geprägt, der Süden eher christlich. Es kommt immer wieder zu ethnischen und religiösen Auseinandersetzungen und Übergriffen im Land, wie etwa Ende letzter Woche in dem Bundesstaat Sokoto. Dort wurde eine christliche Studentin ermordet wegen angeblicher Prophetenbeleidigung. Mittlerweile gab es in Sokoto Festnahmen, Proteste, eine Ausgangssperre. Es hat überall im Land für Aufregung gesorgt. Ich bin verbunden mit der Westafrika-Korrespondentin Katrin Genzler. Frau Genzler, weiß man inzwischen schon mehr über den Vorfall?
Bereits am Freitag hat es ja zwei Festnahmen gegeben. Das ist ein Tag nach der Ermordung der christlichen Studentin gewesen. Ein Polizeisprecher in Sokoto hat angekündigt, dass es möglicherweise weitere Verhaftungen gibt. Hintergrund ist, dass auf dem Video, das auch im Internet kursiert, mehr als zwei mutmaßliche Täter zu sehen sind. Und nach diesen Festnahmen hat es wiederum schwere Proteste gegeben. Da sind vor allem Jugendliche durch die Stadt gezogen, haben randaliert, haben Autoreifen angezündet. Sie finden, das, was passiert ist, ist in Ordnung gewesen, weil sie es als Prophetenbeleidigung sehen. Andererseits gibt es aber auch junge Menschen, junge Muslime, die sich so unter Generalverdacht sehen. Bei den Protesten gab es zum Beispiel Plakate, auf denen stand, Muslime sind keine Terroristen. Wie es jetzt weiter mit der Aufarbeitung geht, das ist noch nicht bekannt. Nigeria ist allerdings sehr bekannt für eine langsame und schwache Justiz. Da gibt es Extremfälle, dass Menschen über Jahre ins Gefängnis gehen, weil sie zum Beispiel Lebensmittel gestohlen haben und im Gefängnis vergessen werden. Es kommt da gar nicht zu irgendeinem Prozess. Das wird in diesem Fall aber anders sein, weil das öffentliche Interesse so groß ist.
Sind solche Vorfälle, Frau Genzler, an der Tagesordnung?
Sie sind nicht an der Tagesordnung, sie passieren aber regelmäßig. 2016 hat es beispielsweise im Bundesstaat Niger einen Vorfall gegeben. Da soll ein christlicher Händler sich angeblich abfällig über den Islam geäußert haben. Anschließend hat es 4 Tote gegeben. Tatsache ist, dass man häufig gar nicht nachvollziehen kann, was wirklich gesagt worden ist. Stattdessen entsteht so eine Spirale der Gewalt, die sich kaum noch durchbrechen lässt.
Solche brutalen Gewalttaten haben in Nigeria in den letzten Jahren viele Todesopfer gefordert. Wie sind solche Wutausbrüche, Übergriffe einzuordnen?
Es gibt in Nigeria Menschen, für die Religion über allem steht. Das wird öffentlich vorwiegend im muslimisch geprägten Norden. Man darf nicht vergessen, dass es auch in christlichen Kirchen wirklich Prediger gibt, die gegen den Islam hetzen und die auch sehr brutale Äußerungen von sich geben. Das passiert aber häufig im geschützten Raum. Das kommt nicht so an die Öffentlichkeit. Dann sind diese Wutausbrüche wirklich ein Zeichen von großer Unsicherheit, von großer Wut. Und die richtet sich vor allem auch gegen den Staat. Der kümmert sich wenig um seine Einwohner, was man zum Beispiel im Bildungs- und Gesundheitssystem sieht, das ist sehr marode. Und man sieht es aktuell auch an der Sicherheitslage. Es gibt Terrorgruppen, die vor allem im Nordosten aktiv sind. Boko Haram zum Beispiel und auch der Islamische Staat in der westafrikanischen Provinz, der hat sich mal von Boko Haram abgespaltet. Und die sind seit Jahren im Bundesstaat Borno vor allem aktiv. Die Situation hat sich da manchmal ein bisschen gebessert. Tatsache ist aber, dass da auch der Alltag bis heute nicht zurück ist. Es gibt Millionen von Binnenflüchtlingen in dieser Region. Dazu kommt aktuell, dass es im ganzen Land zu Entführungen kommt. Die richten sich gegen alle. Entführt werden Schulkinder, entführt werden Studierende, entführt werden Reisende, entführt werden auch Politiker, Imame und auch Priester. Und mit diesen Entführungen soll vor allem Geld erpresst werden. Und da gibt es innerhalb der Bevölkerung verständlicherweise einen großen Ärger. Letztendlich zeigt dieser Vorfall für mich aber auch, dass man in Nigeria verlernt hat, Konflikte anderweitig zu lösen. Es wäre ja auch möglich gewesen, dass die Studierenden, die sich von dieser Äußerung der Studentin beleidigt gefühlt haben, sie hätten zum Beispiel mit einem Professor sprechen können. Man hätte das in einem Gespräch klären können, aber es ist sofort eskaliert.
Spielt in Nigeria, in einem Land mit etwa 220 Millionen Einwohnern, wo es eine große Vielfalt an Kulturen und Sprachen gibt, die Zugehörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft, zu einer Religion eine so wichtige Rolle?
Ja, Religion ist eine große Identifikation. Sie schafft ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl. Im Land gibt es etwa 250 Ethnien. Es werden etwa 500 Sprachen gesprochen. Also da gibt es wenig andere verbindende Elemente. Und tatsächlich ist es auch so, dass es im Land häufig darauf ankommt, aus welchem Bundesstaat man kommt. Nigeria hat 36 Bundesstaaten und es ist beispielsweise für jemanden, der aus Sokoto kommt und dann nach Lagos geht, das ist die Hafenmetropole im Süden, das wird für ihn nicht möglich sein, da beispielsweise politisch Karriere zu machen, weil man ihm immer sagen wird, du kommst hier gar nicht her, du gehörst gar nicht zu uns.
Wegen angeblicher Prophetenbeleidigungen ist es immer wieder zu Krisen gekommen. Die bekannteste sind wohl die Miss World-Wahlen 2002 in Kaduna mit mehr als 200 Toten gewesen.
Ja, da ging es um die Wahl der Miss World. Sie war geplant für Abuja, das ist die Hauptstadt. Und im Vorfeld hatte schon Kritik gegeben, weil dieser Wahltermin im Fastenmonat Ramadan war. Vor der Wahl hat eine Journalistin der Tageszeitung This Day geschrieben, naja, möglicherweise hätte Prophet Mohammed sich auch von den Teilnehmerinnen eine zur Frau genommen. Das ist gerade in Kaduna als eine große, große Beleidigung aufgefasst worden. Die Menschen sind, also Muslime in dem Fall, sind auf die Straßen gegangen, sie haben Geschäfte angezündet und dann hat es sich da zu einer Gewaltspirale entwickelt mit mehr als 200 Toten.
Frau Gensler, wird die Religion in Nigeria noch als Religion gesehen oder ist in Nigeria die Religion schon Politik?
Religion ist sehr politisch. Es gibt zum Beispiel gar keine Zahlen, wie viele Menschen sich zum Christentum und wie viele sich zum Islam bekennen. Hintergrund ist, dass man nicht möchte, dass sich jemand in der Mehrheit fühlt. Zahlen sind tatsächlich ein Tabuthema. Religion wird häufig auch von Politikern genutzt. Zum Beispiel kann es so sein, dass es in irgendeinem Dorf einen Überfall gibt und diesen Überfall schreibt man dann einer bestimmten Religionsgruppe zu. Und ein Kandidat, der einer anderen Religion angehört, kann sagen, wenn ihr mich wählt, dann schütze ich euch vor euren Angreifern. Bei den großen politischen Parteien ist es tatsächlich auch so, dass man bei der Aufstellung der Kandidaten immer auf die Religion achtet. Die Teams, etwa für die Präsidentenwahl, die im kommenden Jahr stattfindet, werden wie in den USA aufgestellt. Es gibt einen Spitzenkandidaten, einen Vizekandidaten. Und wenn der Spitzenkandidat ein Christ ist, muss sein Vize ein Muslim sein. Im christlich geprägten Süden geht es so weit, dass man da auch guckt, dass die beiden christlichen Kandidaten zwei unterschiedliche Kirchen präsentieren.
Letzte Woche wurde eine Studentin wegen angeblicher Prophetenbeleidigung in Sokoto in Nigeria ermordet. Das führte zu Unruhen im Land. Das Interview mit der Westafrika-Korrespondentin Katrin Gensler haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Die Covid-Pandemie hat besonders bei jungen Menschen psychische Nebenwirkungen verursacht. Nach einer Studie der amerikanischen Gesundheitsbehörde sind viele junge Seelen in Not geraten. Depressionen, Angstzustände und Hoffnungslosigkeit sind unter Jugendlichen so weit verbreitet wie nie. Zuletzt widmete die New York Times eine ganze Serie von Artikeln über traurige Kinder und verzweifelte Eltern. Das amerikanische Gesundheitssystem scheint auf eine solche Krise nicht vorbereitet zu sein. Politiker versuchen, die Situation auf die Pandemie zu schieben, doch unter Fachleuten ist klar, sie ist nicht die Ursache, allenfalls ein Verstärker. Die Krise sitzt tiefer. Andreas Roberts hat sich erkundigt und mit einer Psychologin über die Gründe gesprochen.
Jedes fünfte Kind in den Vereinigten Staaten hat eine diagnostizierte psychische Störung. Und wegen des Mangels an psychiatrischen Fachkräften erhalten leider weniger als die Hälfte der Kinder und Jugendlichen die psychische Behandlung, die sie benötigen.
Joanna Lyonnais ist Kinderärztin und Professorin an der Medizinischen Fakultät des Dartmouth-Instituts in der Nähe von Boston. Zusammen mit mehreren Kollegen hat sie gerade eine Studie herausgegeben zur Situation in den Notaufnahmen landesweit. Ihr Fazit?
Leider übersteigt der Bedarf die verfügbaren Betten für Kinder und Jugendliche bei weitem. Das führt zu diesem Boarding-Phänomen, bei dem sie in der Notaufnahme warten müssen, bis ein Bett verfügbar wird.
In ihrer Untersuchung hat die Medizinerin Daten von 88 Kinderkliniken gesammelt. In 99% der Fälle mussten im Schnitt mehr als 4 Jugendliche jede Nacht in einer Notfallaufnahme übernachten und dort im Durchschnitt 48 Stunden bleiben. Wenn man die Daten der knapp 4000 allgemeinen Notfallambulanzen hinzunimmt, komme man zu dem Ergebnis, sagt sie, dass landesweit im Schnitt bis zu 4000 Jugendliche täglich in Notaufnahmen übernachten. Leyena spricht von einer Boarding-Pandemie. Schon vor der Corona-Krise habe sich die Art der psychischen Krisen dramatisiert.
Zum Beispiel war von 2007 bis 2016 die Gesamtzahl der Notaufnahmebesuche für Kinder zwar gleich, aber die Besuche wegen vorsätzlicher Selbstverletzung stiegen um über 300%.
Diese Tendenz habe sich während der Pandemie verschärft. Und wenn sich Jugendliche selbst verletzen, brauchen sie Räume, die speziell dafür ausgestattet sind. Folgt man den Vorgaben amerikanischer Gesundheitsämter, sollte kein Minderjähriger in einer akuten Krise länger als 4 Stunden in einer Notaufnahme verbringen. Der Stress, das Chaos, der Lärm und die Hektik sind kontraproduktiv für die jungen Patienten. Trotzdem berichtet zum Beispiel die Notaufnahme des größten Kinderkrankenhauses in Boston von einer durchschnittlichen Wartezeit auf ein stationäres Bett von 9 Tagen. Eine unerträgliche Situation für alle Beteiligten. Waren die Krankenhäuser trotz jahrelanger Warnungen nicht auf eine solche Krise vorbereitet?
Krankenhäuser haben oft beträchtliche Ressourcen investiert, um sicherzustellen, dass Jugendliche sicher sind, dass sie weder sich selbst noch uns schaden. Aber die Sicherheitsprotokolle gehen auf Kosten der Patientinnen und Patienten, weil sie oft ihre Bewegungen, ihre Aktivitäten und ihre Interaktionen mit anderen einschränken. Und wenn das Tage bis Wochen dauert, ist das extrem hart für die Jugendlichen. Und es ist wirklich sehr demoralisierend für das Personal.
Eine im April dieses Jahres vom amerikanischen Gesundheitsamt CDC veröffentlichte Umfrage unter 8000 Jugendlichen unterstützt die Zahlen von Lyonnais Studie. Demnach berichten 44% der Jugendlichen unter anhaltenden Gefühlen von Traurigkeit oder Hoffnungslosigkeit zu leiden. Mehr als jedes vierte Mädchen gab an, ernsthaft über Selbstmord nachzudenken, unter Jungs jeder achte. Das sind die höchsten je ermittelten Werte einer Befragung dieser Art. Dieser Trend betraf alle Jugendlichen, losgelöst von ethnischer Zugehörigkeit oder sexueller Orientierung. Doch woran liegt diese dramatische Entwicklung? Für Dr. Leina ist das die 1-Million-Dollar-Frage. Auch für Psychologin Ramani Durvasula gibt es da keine einfachen Antworten. Wichtig sei, die veränderten Realitäten sowohl der Kinder als auch der Eltern in den Blick zu nehmen.
One thing we're seeing, definitely in the United States, but I think in other parts of the world too, is that we're looking at a generation of emerging adults in the last 10 years.
Eine Sache, die wir in den Vereinigten Staaten sehen, ist, dass wir in den letzten 10 Jahren auf eine Generation junger Erwachsener blicken, deren Kindern es finanziell nicht so gut gehen wird wie der Generation vor ihnen. In den letzten 50 oder 60 Jahren hat jede Generation besser abgeschnitten als die vorherige. Das ist jetzt anders. Eltern übertragen viel von dieser Erwartungsangst auf ihre Kinder. Sie kommunizieren das ihren Kindern und manche verinnerlichen diese Angst.
Die veränderte wirtschaftliche Realität mache sich in vielen Bereichen bemerkbar. Im Wettbewerb um die besten Schulen, bei der absurden Preisspirale um begehrte Schul- und Studienplätze, bei der Verschuldung von Eltern. Bei den befragten Jugendlichen stand neben Gefühlen von Einsamkeit, Überforderung und Leistungsdruck ganz oben auf der Liste. Doch für Ramani ist der wichtigste Unterschied zu der Generation der Eltern die Allgegenwart des Internets und der sozialen Netzwerke.
Diese Generation hatte das Internet so ziemlich von Geburt an. Es hat ihre Eltern, ihre Pädagogen und offensichtlich ihre Erfahrungen in der Welt geprägt. Und soziale Medien sind ein Ort des Drucks. Es ist ein Ort des sozialen Vergleichs. Wo Jugendliche sich früher mit Mitschülerinnen und Mitschülern verglichen haben, die im Englisch- oder Sportunterricht neben ihnen saßen, vergleichen sie sich jetzt mit Kindern und Jugendlichen auf der ganzen Welt. Sie können dabei nicht gewinnen, besonders wenn Bilder verfälscht werden und wenn gelogen wird. Sie vergleichen sich im Grunde mit Fantasie-Unwahrheiten.
Eine Tatsache, die besonders für das Selbstbild junger Mädchen fatale Folgen haben kann. Dazu kommen die Allgegenwart digitaler Bilder, oft gewalttätig und sexualisiert, die jüngere Jugendliche kaum verarbeiten können. Sie seien denen oft hilflos ausgesetzt. Es helfe allerdings nicht, soziale Medien zu verteufeln, denn in den allermeisten Fällen berichten Jugendliche, es mindere ihre Angst- und Einsamkeitsgefühle. Um den Einfluss sozialer Medien auf die Welt junger Menschen wirklich zu verstehen, müsse man, so Ramani, wie ein seriöser Anthropologe vorgehen, der eine neue Kultur untersucht. Dazu gehöre auch, den Jugendlichen mehr zuzuhören, um ihre Welt verstehen zu lernen, ohne voreilige Schlüsse zu ziehen oder gar autoritär den Medienumgang im Krisenfall zu verbieten. Gefühle von Einsamkeit seien für Jugendliche sehr viel bedrohlicher als für Erwachsene. Was Schulen leisten könnten, sei, den jungen Menschen zu zeigen, wie sie die Welt der sozialen Medien kritischer navigieren können.
Pädagogen und Schulleitungen sehen soziale Medien oft als Ablenkung, als etwas, das außerhalb der Schulstunden passiert. Aber es muss bereits in der Grundschule in den Stundenplan integriert werden, um jungen Menschen beizubringen, kritisch darüber nachzudenken, was sie dort sehen.
Aber Ramani ist pessimistisch, dass damit den Jugendlichen auf Dauer wirklich geholfen ist. Denn keine andere Altersgruppe reagiert so sensibel auf globale Themen wie Klimawandel, Krieg und soziale Ungerechtigkeit. Das Hauptaugenmerk nur auf das Management von psychischen Krisen zu legen, nehme das Leiden ihrer Meinung nach nicht ernst genug.
Wir versuchen, Individuen in einem kaputten System zu helfen. Empathie, Mitgefühl, Zugang zu einer besseren psychischen Gesundheitsversorgung, eine bessere Aufklärung über den Umgang mit sozialen Medien, das ist alles gut. Aber dann werfen wir diese Jugendlichen zurück in die Krankheitswelt, in der wir leben. Wenn wir das reparieren wollen, müssen wir die Ungleichheit bei den Einkommen ins Visier nehmen, die Wohnungskrise, das wirtschaftliche Chaos. Wir müssen die Tatsache, dass wir wirklich grausame, bösartige Führer an die Macht lassen, ansprechen, dass wir Erfolg nur an Finanzen messen. Aber wir legen stattdessen die Verantwortung auf den Einzelnen. Lassen Sie uns das Individuum reparieren. Jeder Einzelne, den ich kenne, tut sein Bestes inmitten einer wirklich schlimmen Welt.
Aus den USA, Andreas Robert.
Der Berg Meron ist ein Wallfahrtsort in Nordisrael. Tausende orthodoxe Juden aus allen Teilen des Landes pilgern jedes Jahr am Festtag Lag BaOmer dorthin und feiern ausgelassen das Fest. Im letzten Jahr sind bei diesem religiösen Event eine Massenpanik ausgebrochen und es gab Tote und Verletzte. So eine Katastrophe soll es in diesem Jahr aber nicht geben. Die Sicherheitsvorkehrungen sind verschärft worden. Es sollen auch weniger Gläubige auf das Gelände gelassen werden. Ob die Strenggläubigen sich allerdings davon abhalten lassen, ist eine andere Frage. Benjamin Hammer berichtet.
Wer das Lag BaOmer-Fest am Fuße des Meron-Berges einmal erlebt hat, wird das nie wieder vergessen. Etwa 500.000 Menschen kamen in den vergangenen Jahren jedes Jahr in den Norden Israels. Am Grab des berühmten Rabbiners Shimon bar Yochai tanzten ultraorthodoxe Juden, dicht gedrängt mit einer Mischung aus Euphorie und Platzangst. Es war die größte jüdische Party der Welt. Im vergangenen Jahr aber kam es am Meronberg zur Katastrophe. Ein Handyvideo zeigt, wie die Menschen dicht gedrängt in einem Gang standen. Panik brach aus, Absperrungen fielen, Menschen stürzten. Diejenigen, die unten waren, wurden teilweise erdrückt. 45 Menschen kamen ums Leben, 150 wurden verletzt. Am Morgen danach herrschte in Israel tiefe Trauer. Dies ist ein schwieriger und schmerzhafter Tag, sagte der damalige Staatspräsident Reuven Rivlin. Wir beten für jene, die verletzt wurden und für die Familien der Getöteten. Wir nehmen die Verletzten in unsere Herzen und trauern gemeinsam. Doch in die nationale Einheit und Trauer mischten sich wenig später Wut und Entsetzen. Wie konnte es überhaupt zu so einem Unglück kommen? Jahrelang hatte ein staatlicher Aufseher vor einer Katastrophe am Berg Meron gewarnt. Viel zu viele Leute strömten jedes Jahr zum Lag BaOmer-Fest auf das Gelände. Fluchtwege und Schutzmaßnahmen seien völlig unzureichend. Im Jahr der Katastrophe hatten die Behörden die Zahl der Besucher eigentlich auf 10.000 begrenzt, wegen der Corona-Pandemie. Tatsächlich kamen viel mehr Menschen. In diesem Jahr soll alles besser werden. Zwar dürfen 200.000 Besucher kommen, aber nur mit Eintrittskarten und für einen begrenzten Zeitraum von 4 Stunden. Meni Haddad gehört dem Organisationskomitee der religiösen Feier an. Er sprach mit dem israelischen Kanal 13 und natürlich weiß auch er, dass viel mehr Menschen kommen wollen als dürfen. An Lag BaOmer erinnern die Juden an einen Aufstand gegen die Römer und an den Rabbiner Bar Yochai. Die Emotionen in der ultraorthodoxen Gemeinde sind mit Blick auf Lag BaOmer sehr stark. Die emotionale Bedeutung ist nicht in Worte zu fassen. Es ist für sie ein heiliger Tag, fast schon vergleichbar mit dem Yom Kippur. Schon jetzt ist klar, dass manche Gläubige versuchen werden, auch ohne Eintrittskarte auf das Gelände zu gelangen. Dieser ultraorthodoxe Mann spricht mit einer Reporterin, grinst und sagt, er werde sich an die Regeln nicht halten. Manche, nicht alle, ultraorthodoxe Juden erkennen die Autorität des Staates nicht wirklich an. Am Berg Meron herrschte jahrelang eine Art Autonomie, was sich in diesem Jahr ändern soll. Dabei werden die Spannungen zwischen dem Staat und manchen streng Religiösen aber deutlich. Schon in der vergangenen Woche kam es zu Unruhen und Festnahmen am heiligen Ort im Norden Israels. Die Polizei baute Absperrungen auf, was manchen Gläubigen gar nicht gefiel. Wir konzentrieren uns darauf, dass sich alle an die Regeln halten, sagt ein weiterer Organisator der Feier. Dafür haben wir Rabbiner rekrutiert. Wir hören von Plänen radikaler Gruppen, in Massen hineinzustürmen. Wir erwarten von der Polizei, dass sie in der Lage sein wird, diese Pläne aufzuhalten. Lag BaOmer ist ein fröhliches Fest. Die Menschen tanzen um Lagerfeuer, die Stimmung ist ausgelassen. In diesem Jahr wird auch Trauer herrschen. Und die Hoffnung, dass sich die Katastrophe vom letzten Jahr nicht wiederholt.
Ein Beitrag von Benjamin Hammer. Damit geht unsere Sendung für heute zu Ende. Das war's von den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktoprak. Ein Programmtipp. Heute Abend hören Sie ab 20.10 Uhr aus Religion und Gesellschaft das Feature Ich glaube an den Menschen, Wolf Biermann und die Religion. Und hier geht es weiter mit den Nachrichten gleich und anschließend folgt die Sendung Agenda.